Der Monatsgast vermehrt sich unter dem Thema Schatz finden, nicht Schatzsuche, sondern Schatz finden ganz bewusst. Darauf kommen wir noch später, warum. Ich möchte zuerst mit der Einleitung anfangen. Aus den Tiefen vom Bodensee hat sie nach Juwelen gefischt. Sie ist in Gruften abgestiegen, auf Friedhöfen umeinander gestrielt, Rätsel gelöst. Sie hat ein bisschen Kind sein auch in diesem Jahr, wenn du hast sogar Geld damit verdient. Mein Monatsgast ist die erste Schatzsucherin der Welt. Der erste Schatzsucher ist heute Abend nicht da im Publikum, aber vielleicht lasst das dann nachher auch im Internet noch. Auf jeden Fall herzlich willkommen und danke, bist du gekommen. Das ist jetzt schon mal ein Schatz für mich, dass du überhaupt da bist.
Danke für die Einladung.
Barbara, wir sind nach dem Richard Lehner, bist du im 2011 eben Schatzsucherin gewesen. Rund 30 Schätze hast du gefunden. Jetzt Rorschach, jetzt töne ich vielleicht ein bisschen snobistisch als St. Galler. Dort gehe ich vielleicht dann wegen dem See, vielleicht wegen dem Glasse essen oder so, aber dann ist relativ schnell fertig. Mit Schätzen. Jetzt müsstest du mir natürlich aufs Härteste widersprechen.
Das tue ich gerne. Rorschach ist ja tatsächlich viel mehr als nur Glasse essen und den See, aber man kann es eigentlich auch auf das reduzieren. Es ist die Frage, ob man das will. Und die Rorschacher Schatzsuche hat sich eigentlich zum Auftrag gemacht, ihren Raum, ihre Städte mal auf eine andere Art zu beleuchten, mal als Flaneur durch die Gassen zu laufen, wo in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen mit wenig Aufmerksamkeit auch bedacht worden sind. Man hat in der Außenwahrnehmung, glaube ich, von Rorschach sehr viel gehört von den Veränderungen. Es ist die Industrie ist weggebrochen. Es ist nicht ganz sicher gewesen, was kommt noch. Und in dem ganzen Kontext ist dann die Idee von der Schatzsuche entstanden, die darauf abzielt hat, den Raum Rorschach mal auf eine eigene, auf eine fröhliche, auf eine sinnliche und auch vor allem auf eine, vielleicht auch manchmal ein bisschen ironische Art und Weise zu beleuchten. Eines der grossen Wunder in dem Ganzen, finde ich, was passiert ist, für mich zuerst als Zaungast von dem ganzen Projekt und nachher als Akteurin ist gewesen, dass ich das Rathaus, sprich die Stadt Rorschach selber, auf das Spiel mit eingeladen hat und eine 10%-Stelle geschaffen hat, Schatzsucherin, im Sinne einer aufsuchenden Öffentlichkeitsarbeit. Sprich, nicht einfach, man pfropft jetzt den Leuten irgendwie, ich weiß nicht, irgendein neues Festival in die Stadt rein oder noch sonst irgendwas, sondern das ist jemand aus der Bevölkerung, der berichtet über das Leben an sich, über Begebenheiten, sind jetzt bauliche Sachen, die man nicht mehr wahrgenommen hat, oder wie jetzt in meinem Fall, über die Menschen und ihre Träume und ihre Ideen.
Also anstatt ein Hochglanzanlass mehr etwas viel Feineres, etwas Richtig. Viel Ruhigeres, vielleicht auch in sich Kehrteres. Hast du das Gefühl, bevor man diese Stelle erfunden hat, hat da Rorschach ein bisschen Identitätskrise gehabt, wenn du das gebraucht?
Das ist... Ich glaube, jede Stadt braucht einen Schatzsucher oder eine Schatzsucherin. Da bin ich nach dem Jahr überzeugt. Rorschach hat es sicher insofern gebraucht oder hat die Idee von der Schatzsuche können nutzen, um einerseits die eigene einheimische Bevölkerung zu mobilisieren und zu sagen, hey, schaut eure Stadt mal wieder ein bisschen anders an. Oder beziehungsweise, hey, mein Nachbar, der daneben dran ist. Also sind jetzt nicht einfach irgendwie eine von diesen 7000 Ausländern, die jetzt halt da unten wohnen. Wir haben eh schon so viele Ausländer, sondern hey, das ist eine Familie, die die Kultur von der Derwisch pflegt. Jetzt als Beispiel. Oder jeder regt sich über den Verkehr. Jeder ist sehr... immer sehr plakativ gemeint natürlich. Oder ein Haufen Leute regen sich über den Verkehr in der Hauptstrasse auf. Es ist, wenn man die Rorschacher Hauptstrasse ein bisschen kennt, ist das eigentlich eine Strasse mit sehr vielen Erkern, wunderschönen Gebäuden. Mein Vorgänger, der Richi Lehner, hat eigentlich können dokumentieren, dass an der Wand mit denen das Graffito dort richtige Geschichten erzählt worden sind. Oder? Und um das geht es, das ist nach innen wirkend. Nach außen wirkend ist natürlich schon allein die Botschaft, eine Stadt leistet sich einen Schatzsucher, schon sehr, sehr spannend.
Ja. Da können wir sicher noch, aber ich denke, nach diesen Erläuterungen könnte jede Stadt eigentlich einen Schatz suchen.
Richtig, aber Rorschach hätte sicher gut können brauchen.
Ja, und ihr habt da eine Vorreiterrolle halt gehabt. Ich denke, St. Gallen könnte es genauso gut brauchen. Aber hat man es einfacher, wenn man jetzt in Rorschach aufgewachsen ist, du bist aus Rorschach, um die schönen Sachen, die man hat im Ort gesehen, also hast du da vielleicht einen kleinen Heimvorteil gehabt?
Also ich glaube, die Idee ist schon gewesen, dass jemand die Stelle annimmt, wo man wirklich einen starken Bezug hat zu dem zu dem Ort. Ich glaube, das wäre auch insofern von der Bevölkerung oder auch wie nicht mitgetragen worden, wenn das jetzt eine Auswertung gewesen wäre in dem Moment, oder? Ich meine, der Richel Lehner, mein Vorgänger, der ist als Verleger, als Journalist, als ehemaliger Mitarbeiter von der Rorschacher Zeitung, aus Nümme gibt, natürlich stadtbekannt gsi. Und bei mir ist jetzt mehr der Fall gewesen, dass ich wieder zu une revenante, eine Wiederkehrende, ja, wieder zurückgekommen bin an den Ort von meiner Kindheit. Einfacher, ja, sicher, ich meine, ich habe mich grundsätzlich ausgekannt, ich habe so die grossen Themen ein bisschen gekannt, was, wo wir gewesen sind. Man muss aber auch aufpassen. Man wird gerne ein bisschen betriebsblind. Ich war froh gewesen, um die doch Jahre, die ich nicht dort verbracht habe. Das hat mich auch ein bisschen distanziert von vielen, sag jetzt mal, ja, halt so Alltäglichkeiten, die einem eben, wie gesagt, ein bisschen unaufmerksam machen. Und ich glaube, doch da, dass ich lange weg war und dass ich auch eigentlich gar nicht wollte zurückkommen. Und, und der Akt von der Auseinandersetzung mit dieser Stadt, wo ich eigentlich wie gestrandet bin, ich habe immer gesagt, man hätte mich eigentlich wie beim Bellevue zum Zug ausgehalten. Ich habe eigentlich gar nicht mehr wollen heimkommen, weil ich bin Sängerin gewesen, ich bin unterwegs gewesen, wollte singen. Und dann ist das irgendwie nicht so recht gegangen und ich habe wie nicht mehr recht gewusst, wo gehöre ich eigentlich an mit dem, was ich will tun. Und dann ist die Idee von der Rorschacher Schatzsuche und dann auch das Amt, wo ich berufen wurde, eigentlich wie Gnade gewesen für mich, mich wirklich bewusst können mit dem Ort auseinandersetzen, den ich jetzt erlebe. Mhm. Das ist ein grosses Geschenk. Mhm. Und unbezahlbar.
Also es ist auch irgendwo durch den Blick von außen gegangen, was es auch gebraucht hat. Also sowohl von innen nach innen, wie von außen nach innen. Also
auf jeden Fall. Also es ist auch für mich immer sehr hilfreich gewesen, wenn ich Leute von außen haben müssen über die Schatzsuche erzählen. Also jetzt auch wie heute Abend zum Beispiel.
Okay. Jetzt eben, wir haben es relativ schnell gemerkt, die Schätze, die sind nicht Gold, Silber und Juwelen, sondern das sind viel immateriellere Sachen. Gut, das können auch Juwelen sein. Gibt es ein paar Beispiele, wo du uns kannst erzählen aus deinem Amtsjahr, damit wir uns ein bisschen konkreter vorstellen können?
Gut, man muss vielleicht, dass es so war, das sind ja zwei Amtsjahre gewesen, wenn man es jetzt von der Rorschacher Schatzsuche an sich anschaut. Der Richel Lehner, mein Vorgänger, hat Carte Blanche gehabt. Also er hat können alles, was in der Stadt Rorschach irgendwo relevant war, oder wo er gefunden hat, nach seinen Kriterien, das ist jetzt ein Schatz von dieser Stadt, wie zum Beispiel als Symbol von der alten Industriestadt, unseren Hafenkran, oder eben, aber auch zum Beispiel die Geschichte von der Tagesmutter im Migros-Pärkli, die bewusst den städtischen Raum nutzt, um mit dem Kind irgendetwas zu machen und nicht irgendwie einfach die Welt neu erfinden für die Gaufen.
Also was macht denn die?
Also das ist im alten Migros-Pärkli, weil das gibt es jetzt noch nicht mehr, weil das ist alles umgebaut worden und ist völlig neu jetzt gestaltet. Es war eine Frau gewesen, mit ihrem Kind, die sie als Tagesmutter betreut hat. Und die ist bewusst, ist sie wirklich auf die städtischen Spielplätze, die zum Teil schon recht kaputt sind oder auch nicht, wo es nicht 7000 Spielsachen gegeben hat, sondern halt ein Gireizle, so ein Rundummel, wo man können rundum fräsen und nach Kletterstangen. Und sie hat dort mit dem Kind ihren Morgen verbracht und hat es geschafft, dass sie so gut betreut sind und auch gelernt haben, ihre allernächste Umgebung eigentlich als Ort vom Spiel auch können wahrzunehmen. Ja. Und da habe ich sehr eine schöne Geschichte gefunden. Ich weiß nicht, ich kann mich noch gut erinnern, wie die Richel die gebracht hat. Ja.
Das sind jetzt aber Geschichten von
ihm. Das sind Geschichten von ihm, ja, genau.
Von dir?
Und von mir, ich habe ja einen da muss man es noch so sehen, einen zugespitzten Auftrag gehabt. Ich habe den Auftrag von der Stadt Rorschach gelautet, die Schatzsucher im Jahr 2011 immaterielle Schätze zu suchen. Und zwar geht es um die Träume und die Visionen der Menschen, um spezielle Sachen, die nicht fassbar sind. Ja. Wie in dem Glas zum Beispiel. Ja, darum muss ich das Glas mitnehmen. Ich habe dann gemerkt, da das Ganze ja im Tagblatt publiziert worden ist, das war das Medium, das die Geschichten 14-täglich dann gebracht hat, also meine Schatzmeldungen, das war mein Auftrag, habe ich schauen, dass es ja irgendwie nicht zu abstrakt wird. Also du kannst, wenn du immaterielle Schätze suchst, kannst du natürlich sehr schnell auf die sehr ironische Schiene geraten. Oder? Du kannst das sehr schnell auf die sehr absurde Schiene geraten. Habe ich ein, zwei Mal gemacht. Ich habe zum Beispiel den Nebel von der Stadt, wir haben sehr viel Nebel bei uns unten, habe ich zum immateriellen Schatz erklärt. Die Geschichte hat dann geheissen Heidenhell. habe dazu auch Leute befragt, ob sie denn eigentlich nicht, also wie sie das erfahren und was sie denn für Strategien entwickeln, weil es nicht zu viel wird mit dem Nebel. Haben im Tourismusbüro angefragt, ob sie sich nicht vorstellen könnten, Nebelwerbung zu machen, weil das sind die Studierenden von der Fachhochschule für Soziale Arbeit schon vorgeschlagen, von Leuten, die eben nicht so gerne zur Sonne gehen. Und ich habe den Ansatz sehr, sehr witzig gefunden, weil kann man nicht einmal aus einem Defizit, sprich einem nicht vorhandenen von Sonne, etwas Positives machen. Und ja, und daraus ist dann die Geschichte heidenhell entstanden, weil ich glaube, wir Rorschacher, die wirklich zum Teil im Winter, also jetzt gerade, wenn man den letzten Winter bedenkt, wahrscheinlich drei Viertel vom Winter wirklich Nebel gehabt haben, wir wissen im Sommer die Sonne wirklich zu schätzen.
Aber haben dort die Leute zum Teil dann auch, also wie haben sie reagiert, wenn du konfrontiert hast mit diesen Geschichten? Sind sie am Anfang irritiert oder gerade begeistert oder was erfährst du denn?
Ja, sie haben das Ganze mit so einer Art heiterem Ernst zur Kenntnis genommen. Also man kann jetzt von den Rorschacherinnen und Rorschachern nicht behaupten, dass sie wahnsinnig überschwänglich sind. Also ich glaube, da habe ich in dem Jahr Rorschacher Schatzsuche gemerkt. Aber sie sind sehr bewusst bei der Sache. Also es hat, hat sich dann so ein Kreis entwickelt. Halt, man muss sehen, ich habe einfach die Leserschaft vom Tagblatt erreicht. Ich habe die Leute erreicht, die in meinem Blog, im Schatzsucher-Blog, sind gelesen. Und habe aber auch durch das, dass ich bewusst auch in die anderen, oder ich sage jetzt mal, in Bevölkerungsgeschichten hineingegangen bin oder Bevölkerungsbereiche hineingegangen bin, wie zum Beispiel die italienischsprachigen Rorschacherinnen und Rorschacher und auch mit der türkischen Gemeinde recht viel zu tun gehabt, habe ich gemerkt, dass die Leute im bewusst gegangen sind, sich um das Tagblatt posten zu schauen und zu lesen, was die Schatzsuche macht, weil sie haben gemerkt, durch das, dass ich von ihnen berichtet habe, haben sie plötzlich das Gefühl, es geht sie ja auch etwas an. Und da habe ich, das war eigentlich für mich die schönste Erfahrung gewesen, dass ich jetzt weiss, zum Beispiel, dass es Leute gibt von der türkischen Gemeinde, die wegen mir ein Tagblatt-Abo gepostet haben. Ja, und irgendwo...
Du bist halt auch ein bisschen Sprachrohr gewesen für die Menschen irgendwo durch.
Zum Teil sicher. Und also, oder zum Beispiel die italienische Chor, wir haben ja, das ist auch ein Schatz aus Rorschach, den ich gefunden habe. Das ist einer meiner Lieblingsschätze. Das ist La Corale Santa Cecilia. Das ist der älteste italienischsprachige Chor in der Schweiz. Den gibt es immer noch. Und denen habe ich einen Titel gegeben. Also das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, sehr Schatzsucher in dem Jahr. Ich habe Leute zu etwas ernannt. Und als Kraft meines Amtes habe ich das mir erlaubt oder habe mich dazu allmächtig gefühlt. Und das sind Stimmen aus dem Chor der Angekommenen. Also sind das gewesen, weil egal ob jetzt, dort drinnen hat es alte Damen gehabt, die kaum Deutsch können reden, aber sie sind integriert bei uns. Und das habe ich auch nicht so schlimm gefunden, dass die jetzt kaum Deutsch reden. Die haben sich in ihrer Gemeinde, ihrer italienischen Gemeinde organisiert, haben sich integriert, haben jahrelang da gearbeitet, haben ihre Steuern gezahlt bei uns, machen Musik für uns, wo einem das Herz warm wird, weil die singen nämlich wirklich gut. Hat aber auch andere, die noch einen Bezug haben aus dritter, vierter Generation, die aber sonst, in dem sie ein Schweizer sind, die finden sich dort in dem Chor zusammen, proben einmal in der Woche und machen vor allem so ein bisschen, ich sage jetzt im Italo-Gospel, von Italo-Gospel bis zu alten italienischen Volksliedern und das ist sehr, sehr lustig. Und es ist also, die sind in der Schatzsucher Abschlussfest gekommen, in die Zwissler Schmiede und die haben einfach die Bude gerockt. Es war sehr, sehr lustig.
Hat man denn die, haben dich die Leute auch gekannt, wenn du durch die Straße von Rorschach gelaufen bist, so mit der Zeit? Haben die gewusst, aha, das ist die Schatzsucherin?
Ja, also mittlerweile kennt man mich auch. Es ist auch so, dass wenn, jetzt in dem Jahr, wenn ich zur Tür raus bin, bin ich eigentlich im Dienst gewesen. Also von wegen 10% Stelle, weil das war auch noch so ein Thema gewesen, beim Anstellungsgespräch. Ist mir erzählt worden, dass es Bewerber gegeben hat, die gesagt haben, ja, ich könnte dann halt einmal einfach am Mittwochnachmittag. Ja, das geht nicht. Also es ist so, es muss jemand sein, wo das beruflich integrierbar war.
Es ist einfach 10% zahlt
gewesen.
Aber das genau. Machst du wahrscheinlich aus Leidenschaft und weil du einfach die Augen möchtest offen
haben. Ja, und vor allem, ich habe einfach gemerkt, oder, ich habe zwei ganz, ganz wichtige Assistenten gehabt im Jahr. Das eine hat zwei Beine und das andere hat vier Beine. Das eine ist unsere Tochter, Tanna. Die ist 3,5. Und die ist eine ganz, ganz wichtige Assistentin gewesen. Und das andere ist der Bela-Hund. Unser ungarischer Jagdhund. Mit dem muss er halt auch Gassi. Und wenn ich mit der Hanna bin posten oder mit dem Bela halt spazieren bin, bin ich unter die Leute gekommen. Ja. Und der dritte Punkt, der ganz wichtig ist, ich bin zu einer ziemlichen Beizengängerin geworden, weil dort noch fährt man die beste Geschichte. Das ist etwas, das weiss man wahrscheinlich in St. Gallen auch weniger. Also wir haben eine relativ lebendige Beizenkultur, obwohl man immer wieder hört, es geht eine zu. Jetzt sind gerade wieder zwei aufgegangen, habe ich gesehen, am Hafen unten. Das ist sicher etwas, was Orange sich sehr auszeichnet. Nur eben leider haben wir kein Kaffeehaus vom Gallus bei uns unten. Das ist das Einzige, was ich vermisse.
Kopien sind immer gefährlich. Also, da ist jetzt also die Schatzsuche als solches auch ein bisschen ein Schatz gewesen für dich. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt... Wenn du zu dieser Stelle kommst, können wir vielleicht noch, aber was mich auch noch Wunder nimmt, wenn man jetzt den Auftrag hat, zum Schatz suchen und oder finden, gibt es da irgendein Konzept, wie geht man da vor? Hast du ein Geheimrezept, wie das wir Schätze finden
können? Gut, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Oder? Ich habe ja einen Mentor gehabt, weil die Idee von der Rajacher Schatzsuche stammt von Marc Ricklin, einem Soziologen, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Ich habe mich mit ihm einen Monat lang vorbereitet. Ich habe schon angefangen, Themen zu sammeln, die zum Thema immaterielle Schätze aus Rajach könnten passen. Da habe ich ihnen so Karteikärtchen gemacht und habe so Themenkreis gemacht. Das eine sind Geschichten der Menschen, das andere ist so ist Zeit. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, aber auch Geburt, Leben, Tod beispielsweise. Dann das andere sind eben so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Rorschach absurd. Ja? Also die wirklich nicht mehr vorhandenen Sachen. Oder Strandgut, ich habe ihm immer gesagt, das ist ein bisschen das, wo in die Rorschacher Bucht hineingespült worden ist und wo man nicht so recht weiss, wo man mit dem anfangen soll. Das sind so Themen gewesen, auch Menschen, die sich als Strandgut fühlen können. Das war so ein Themenkreis gewesen. Und aber meistens, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja 14 täglich berichtet, bin ich in die Stadt gelaufen, bin beim Posten gewesen, mir ist jemand begegnet, hat mir etwas erzählt und dann hat es einfach gemacht. Ja. Ich fand, da muss ich anbeissen. Das ist die Personalebene. Dann bin ich dieser Geschichte nachgegangen und habe geschaut, gibt es einen Kontext in die Stadt selber rein. Also beispielsweise, ich sitze im Kornhausbräu, unserer neuen Brauerei, wo man auch Eis gut trinken kann. Und dann ist dort die Stadtharmonie Eintracht, hat gerade Probe gefertigt und geht dort Eis ziehen. Das ist Blasmusik, die eine. Sie hat mich einen gesagt, du bist doch die Schatzsucherin, gell? Du, im Fall, ich hätte da noch einen Schatz. Mein Vater, der Willi Kern, der ist jetzt gerade 90 geworden und der hat etwa 3 Generationen von Trümmler ausgebildet. Der kann noch mit 90 jeden Streich auf seinem Tambour. Als Tambour. Und dann habe ich gedacht, hey, ist noch herzig, mal, ja. Und dann habe ich den Mann getroffen, den alten Mann. Und das war eine der berührendsten Begegnungen, die ich je hatte, weil er ist fast blind. Und er kann wirklich noch mit allen, also kaum hat er seinen Stäb in der Hand und geht zum Trommelbock, kann dann noch jeden Streich, den er müssen, seinen Schülern beibringen musste, den er als Soldat im Aktivdienst gebracht hat und wo er eben in der Stadtharmonie Eintracht und beim Tambourenverein in Rorschach eigentlich immer wieder gebracht hat. Ja. Und das Schönste war, er war Lokführer und es gibt einen Streich von den Tambouren, der heisst das Eisenbähnchen. Und da hatte ich den Bezug in die Stadt. Wie Rorschach, 2 Bahnlinien, 23 Barrieren, glaube ich, sind es etwa. Ein riesiger Bahnhof für die kleine Stadt, weil es mal ein Verkehrsknotenpunkt war und jetzt halt nicht mehr, vielleicht werden wir es wieder. Und durch das, dass ich lange auch singenderweise unterwegs war, ist mir dann plötzlich auch der Achim von Arnim und der Clemens Brentano begegnet mit ihrem Lied «Ich armer Tambursgesell». Und dort habe ich dann die Linke in die Welt hinein. Und so sind die Geschichten entstanden. Es hat immer die persönliche Ebene, spricht mir etwas an, berührt mich. Die städtische Ebene und dann die Ebene in die Welt raus. Das war so meine Methode, wie ich vorgegangen bin.
Und vor allem denke ich auch eben offene Ohren und offene Augen haben für das, wo du begegnest in erster Linie. Du bist vielleicht das auch irgendwo durch, nicht nur eine Schatzsuche, du bist auch eine Geschichtensammlerin oder Geschichtenverzählerin, so könnte man deinen Beruf auch umschreiben in dem Moment.
Auf jeden Fall. Gut, das bin ich auch als Person. Also
Weil, du hast vorhin gesagt, du hättest nicht die Geschichte zugetragen bekommen von dem Mann, der eben so gut trümmeln kann und so. Und dann hast du gedacht, ja, noch nicht und so. Finde ich vielleicht noch eine heikle Stelle. Wie hast du entschieden, da wird jetzt ein Schatz oder da gibt keinen? Wie hast du rausgekoren oder gefiltert?
Weil es mich nicht mehr losgelassen hat. Also es ist so ein bisschen wie... ich habe den, also ich bin dem, das war so ein, ein magischer Moment in dem Schatzsucherjahr. Also da habe ich manchmal wirklich das Gefühl, das Gespenster ein bisschen. Weil ich bin einer Geschichte begegnet und dann bin ich in meinem Alltag plötzlich ganz vielen wie so Versatzsteile aus dieser Geschichte begegnet. Eben, dass ich dann an der Barriere stand und plötzlich merke, der Zug hat ja einen Rhythmus. Ja. Und dann wird mir erzählt, der Herr ist, oder der Willi Kern erzählt, muss Lokführer
gewesen. Aber eben hat es auch Geschichten gegeben, die dann nachher nicht,
ja.
Wo dann halt nachher keine Fortsetzung gefolgt haben.
Also ich hätte wahnsinnig gerne zum Beispiel eine Gespenstergeschichte erzählt und dort habe ich einfach gemerkt, dass sind Menschen involviert gewesen und wo zum Teil, also die Geschichte ist dann irgendwo in eine Richtung gegangen, wo ich müssen sagen, dass ich Menschen involviert, wo das, glaube ich, noch schwierig geworden wäre. Und da habe ich den Abstand genommen davon. Ja. Weil es gibt ein paar richtig gute Gespenstergeschichten in Rorschach, aber dort haben die Gespenstergeschichten eben zum Teil nicht mit lebenden Personen zu tun. Und dort habe ich einfach vorsichtig sein.
Wenn ich jetzt das Gefühl habe, du hast jetzt erzählt von all den immateriellen Schätzen und ich aus meiner eigenen Erfahrung sage, ich habe das Gefühl, da wird je länger wichtiger in unserer Gesellschaft. Ich habe vorhin ganz kurz mit dir geredet, vielleicht wissen es die einen oder anderen da rein, von meinem Engagement wegen der Villa Wiesental.
Richtig.
Ganz kurz, für was dass mich dort einsetzt, wenn das sind 40%, ist es für mich das schöne alte Haus, aber 60%, und das ist für mich viel wichtiger, für mich steht die irgendwie als Symbol für eine Gesellschaft, die einfach die unbezifferbaren Werte halt je länger, je mehr schätzt und sich bewusst ist halt irgendwie einer gewissen Ethik, die man hat, wenn man Kulturgut hat, dass man da damit verantwortungsbewusst umgeht, mit kulturellem Bewusstsein von einer Stadt. Und für mich ist es irgendwie viel mehr ein Symbol, wie nur das materielle Haus. Und ich merke einfach, was jetzt passiert ist, das ist ein Prozess losgegangen. Es sind jetzt 5 Wochen, wo man sammelt und ich komme den alten Meinen, der selber eine Briefmarke gebastelt hat, wir retten die Villa. Oder einer, der illegal in die Villa eingebrochen ist und irgendwie Filmchen gemacht hat vom Boden und von der Decke. Ganz, ganz, ganz viel so Identifizierungssachen und ein ungeheurer Prozess, der losgegangen ist. Hast du das Gefühl, dass die Menschen irgendwie oder die Gesellschaft ein bisschen schatzlos geworden ist im Alltag von lauter materiellem Reichtum, wo wir je länger, je mehr haben?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also ich glaube, wenn man den Menschen ihre Geschichten raubt, ja, dann nachher werden sie selber zu Räubern. Also ich glaube, eine geschichtenlose Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die diebisch wird, mit dem eigenen Wert. Ich glaube, so kann man es, vielleicht klingt, ist das ein bisschen abstrakt, wenn ich damit meine, ist das, wenn man sieht, wie gnadenlos, dass einfach eben geschichtsträchtige Orte wollen, im sogenannten Fortschritt, ja, zum Opfer fallen, dann nachher dann, ohne dass der Akt vielleicht so bewusst oder auch in Einbezug mit der Bevölkerung passiert, dann muss man sich nicht wundern, wenn nachher die Bevölkerung oder die Menschen, die in dem Raum leben, mit dem Ort auch nicht mehr pfleglich umgehen oder den auch als geschichtslos bezeichnen. Oder? Und geschichtslose Orte sind Orte, wo man nicht hergehen will, wo man sich auch irgendwo nicht aufhalten kann, habe ich das Gefühl. Also das ist wie ein Ort, wo keine Seele hat. Ja? Und das ist, glaube ich, wie im Raum spürbar. Also, ich meine, du siehst es ja, oder du spürst es ja da rein, das ist ja auch ein Ort, wo du selber, du hast es mir vorher so schön erklärt, was neu ist, ist neu, und was alt ist, soll erhalten bleiben. Oder? Und ich denke, da muss man einfach wirklich sensibel vorgehen. Und ich denke jetzt in dem Fall wie in eurer Villa, wenn es da Identifikation gibt mit dem Ort und wenn es in der Bevölkerung gibt, eine Identifikation gibt mit dem Ort, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass der erhalten bleibt und dass der vielleicht aber auch genutzt wird. Das ist für mich sehr ein heikles Thema, weil was jetzt in Rorschach passiert, ist natürlich Folgendes. Da, wir haben jetzt den Würth, den grossen Investor, der da ist, wo ein riesiges neues Haus am See gebaut hat. Da hat es kritische Stimmen gegeben dazu. Es wird sehr viel jetzt gerade im Stadtzentrum, eigentlich ein Stadtzentrum, innen umgebaut mit einem neuen Migros. Der Trischliplatz ist völlig neu konzipiert worden. Und wir haben ja, also die Schatzsuche, die Beamtin ist jetzt abgeschlossen. Wir haben jetzt eine Schreibstube in einem alten, bald abzubrechenden Gebäude, mitten im Stadtzentrum von Rorschach. Und der Richi Lehner und ich sitzen dort sehr oft zu draussen, weil es gerade so schön Wetter ist, und diskutieren über die Dokumentation der Schatzsuche. Wir machen das bewusst in der Mitte der Stadt, damit die Bevölkerung uns über den Rücken schauen kann. Und wir bekommen sehr viele Rückmeldungen über, ja, das ist doch schön, dass ihr da sitzt und in dem alten Gebäude und das belebt, weil das, was da rundherum neu entsteht, ist also tot. Ja. Und ich denke, ich glaube das nicht. Ja. Ich finde es gut, dass gewisse Sachen haben sich überlebt haben und da bin ich auch einfach froh, dass man mal endlich da etwas Neues hergebaut hat. Aber man muss mit Veränderungen im Stadtkörper hat eine Seele. Und ein Stadtkörper ist etwas Organisches, irgendwo auch. Muss man wirklich pfleglich umgehen. Es spricht auch etwas von den Menschen, also es spricht auch durch Geschichten der Menschen. Man muss Geschichten der Menschen wie mitnehmen, wenn man da zu viel drin verändert. Und darum schaue ich da zum Teil mit einer bisschen einer Sorge, weil es gibt einfach da auch Reibungspunkte, oder? Die Veränderungen vorantreiben, fühlen sich unverstanden und sagen, ja, es wird ja nicht mehr gemeckert, wir wollen doch eigentlich nur, dass es zu viel schöner wird. Und die anderen sagen, ja, aber wir vermissen unsere Stadt, wie sie mal war. Ja.
Aber da kann man vielleicht so sagen, ist es jetzt in meinem Fall und in deinem Fall schon ein Schatz, wenn die Bevölkerung aktiv darüber anfängt nachdenken, weil das ist ja nur schon das Nachdenken darüber, ist ja ein Stück Identifikation und Geschichte.
Absolut, weil ich glaube, sonst geht es uns bald einmal wie in Stuttgart, wenn man bedenkt, also ich habe den Protest rund um Stuttgart 21 habe ich relativ mit Interesse verfolgt, weil das für mich, also ich bin da nicht ganz in die Tiefung, aber ich habe es sehr spannend gefunden, dass doch eigentlich öffentlicher Verkehr ist doch förderungswürdig und es wäre doch gut, wenn man einen neuen und besseren Bahnhof hätte. Und die Stuttgarter haben das einfach partout nicht wollen. Und zwar auch wegen ein paar alten Bäumen, wo ich von außen einfach müssen sagen, du, ja, klar. Ja. Aber ja, irgendwie schon, aber hey, ihr könnt nachher viel besser reisen. Ja. Was ist denn jetzt da eigentlich das Problem? Ja. Aber es geht darum, es geht ums Mitspracherecht, oder? Und ich glaube, über die Schatzsuche und um da wieder den Bogen zu schliessen, und das ist auch etwas, wo mir sehr, sehr wichtig war, habe ich versucht, den Leuten, die da in dieser Stadt rumrennen und mit denen zu tun haben, ihnen auch eine Stimme zu geben, in dem Ganzen. Zum Teil aber auch halt eine kritische Stimme, aber sie sind trotzdem ein Schatz. Also das ist zum Beispiel der Kurt Halbherr. Der ist ein blinder Mann, der arbeitet in der Stadt Rorschach, der wohnt in Goldach, arbeitet bei uns. Der hat mit mir eine blinde Stadtführung gemacht. Also ich war blind und er ist blind, klar. Und er hat mich mal durch die Stadt geführt, ich habe ihn dann gehalten. Und er ist mit seinem Stecker vorausgelaufen und ich habe also fast einen Herzkasper bekommen. Weil hat mich etwa die 10 Laternenpfähle hineinlaufen lassen, dann bin ich irgendwie fast auf die Schnur gefallen, weil ich irgendwie das Trottoir abgefallen bin. Und irgendwann hat er mich mitten auf der Straße stehen lassen und dann ist mir irgendwie mal bewusst geworden, hey, wir haben gar kein Leitsystem für Menschen mit Sehbehinderung. Der hat den ganzen Stadtplan im Körper, damit er nicht und den Dächlichappen an, damit er nicht ständig einschüsst. Und ich habe die Geschichte ihm erzählt und habe ihm festgestellt, dass sehr viele Leute das wahrgenommen haben, hey Barbara, das ist aber keine Schatzsuche, jetzt hast du dich kritisch geäussert und du hast, dein Auftrag ist ja, dich nicht zu kritisch äußern, sondern eine schöne Sache. Dann habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht, weil ich habe einen Menschen porträtiert mit einer ganz, ganz besonderen Begabung. Er hat einen starken Körper im Kopf. Aber er transportiert natürlich ein Anliegen. Ja, nämlich, ich kann das, aber viele von meinen Kollegen, die auch eine Sehbehinderung haben, können das nicht, was ich kann, und die brauchen Hilfe.
Ja. Du hast aber da vielleicht auch mit dem Schatz gleichzeitig auf etwas aufmerksam gemacht, was es eben noch nicht gibt oder was es zu wenig gibt. Hast du auch Schätze in Rorschach oder auch, wenn du jetzt vielleicht hier auf St. Gallen ankommst oder wo auch immer, wo du gerne würdest wollen können entdecken, wo du dir würdest wünschen, dass es gäbe?
Ich muss ganz klar sagen, den Wunsch von Kurt schliesse ich mich an, in Rorschach. Ja. Also das ist für mich einer der wichtigsten Schätze, und zwar, dass unsere Stadt für alle Menschen begehbar ist. Weil ich kenne viele, die eben auf aufgrund von körperlicher Behinderung oder auch sonst, auch von geistiger Behinderung, einfach nicht die Möglichkeit haben, überall im gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und ich würde mir wünschen, dass das, also das wäre mein grösster Schatz, ist, wenn das einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass jemand, der aus dem Dorf ist, und das ist zum Beispiel etwas, was ich noch sehr schätze, unsere Behinderteninstitution, die HPV, ist mitten in der Stadt. Aber es ist nicht immer ganz selbstverständlich, dass die Kaffees so toleriert sind. Von den Kaffeebetreibern auf jeden Fall, aber von den Gästen, da würde ich mir manchmal wünschen, dass es doch einfach einfacher ist, sie einzulassen, dort rein. Andererseits, in der Stadt St. Gallen, aber auch wie in Rorschach, ich würde mir, also einer von meinen grössten Wünschen wäre, dass die Geschichten von dem Ort leichter zugänglich sind. Also, dass es eine Art wie eine Bänkli gibt, die oder so überall verteilt, wo man kann lesen kann, was passiert ist da oder wo vielleicht neue Geschichten sind, wo Menschen, du machst das ja auch, in ihre Luftschlösser könnten deponieren. So etwas würde ich mir wünschen.
Mhm. Also hoffentlich hören dann nachher ganz viele Leute im Internet, dass wir es nachher können verwirklichen. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit dir rede, die Leute haben mitgemacht in Rorschach, zumindest mit denen, wo du Kontakt gehabt hast. Auf jeden Fall. Wenn ich aber auch noch spannend finde, du hast am Anfang gesagt, es war 10% von der Stadt Rorschach. Mit Verlaub, also das ist nicht nur Rorschach, das ist auch St. Gallen. Ich empfinde, auch wenn ich selber Stadtparlamentarier bin, meine Kolleginnen und Kollegen Politiker nicht als sehr kreativ und sehr luftig und eher so ein bisschen dossierorientiert und ein bisschen versteift auf gewisse Themen. Wenn ich damit möchte sagen, wir haben es geschafft, um die Stadtbehörden zu überzeugen, dass sie eine offizielle Schatzsucherin brauchen, die ja flatterhaft ist.
Ja, flatterhaft, sehr schön. Ich glaube, ich kann das natürlich jetzt nur nicht ganz im Detail nachverzählen, weil ich bin selber bei der Überzeugungsarbeit nicht dabei war, weil das vor meiner Zeit war. Ich vermute mal, dass der Marc Ricklin und die Fachhochschule das Ganze ihnen natürlich mit über die mediale Wahrnehmung von außen und auch über die Möglichkeit, über eine sehr, sehr spezielle und eine sehr, sehr nicht alltägliche Art und Weise Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, hat man sich können überzeugen. Also man muss so sehen, also unser Stadtschreiber, der Bruno Seelus, der hat sich sehr, sehr identifiziert mit dem Projekt. Ist auch sehr, sehr besorgt gewesen, immer darum, dass das nicht missbraucht wird für politische Zwecke, für die Anliegen von der Stadt auch zu opponieren. Er hat aber im Gleichen, er ist in dem Sinn ein Vorgesetzter, wäre er theoretisch gewesen, aber er hat sich nie im Leben, in dem ganzen Jahr, in meine Arbeit eingemischt. Er ist davon ausgegangen, ich halte mir die Vereinbarungen als nicht politische, motivierte, aber trotzdem aufmerksame Stadtmärkerin und eben Schatzsucherin in Rorschach unterwegs zu sein und als Stimme quasi für aus der Bevölkerung auch halt Sachen aufzugreifen, die ich finde. Also die Freiheit hätte er mir lassen müssen. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, gerade in einer Ort jetzt wie Rorschach, wo es Probleme gibt, wo aber auch Probleme nicht sollten so hochgeschaukelt werden, wo aber auch Probleme als Problem behandelt werden, wo es aber auch wichtig ist, dass man die Sachen nicht schön redet, aber das, was schön ist, auch wirklich einmal darstellt. Ja. Weil sonst, wie gesagt, ist gerade so ein Ort, wo ein bisschen, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich wirklich an der Peripherie gelandet ist, ja, eine Weile lang, sehr gefördert, dass er einfach zum Spielball wird von Neid und Missgunst.
Also ist es auch ein bisschen eine positive Public Relation, wenn man so will.
Absolut, und sagen, ich glaube, unter dem hat die Stadt das verstanden. Mhm. Und natürlich...
Gut, sie sind ja, glaube ich, auch recht in den Medien gekommen. Sie sind, glaube irgendwie bis auf Brasilien oder irgendwo ist eine Nachricht gekommen. Dann muss ja das eigentlich fast im Interesse von einem Stadtpräsidenten sein, wenn irgendwie
auf jeden
das brasilianische Fernsehen... Und so haben das wahrscheinlich können packen.
Auf jeden Fall. Ich meine, dass sie natürlich auch damit müssen rechnen, dass gewisse Sachen, also gewisse Geschichten, eben jetzt wie die Sache mit dem Kurt Halber und seiner Kritik an der Stadt, dass einfach zu wenig für Menschen mit Behinderung vorhanden ist, oder? Dann nehmen sie zur Kenntnis, aber ich denke, in der Art und Weise, wie wir die Geschichte gebracht haben, ist es nicht ein Angriff gewesen, sondern eine Darstellung von einer Lebenssituation von einer Person. Und das ist etwas anderes, als wenn, direkt einen Angriff machst, mhm, in das Ganze hinein. Oder auch eine andere Geschichte, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, die Geschichte von der Iva, alte Frau aus Italien, die vor 2,30 Franken wirklich in der Feldmühle und wo auch immer geschuftet hat, irgendwann keinen Job mehr gefunden hat und im Alter, wo sie jetzt eigentlich die AHV haben können und wahrscheinlich aufgrund ihrer grossen psychischen Belastung schon längstens auch IV-Rentnerin geworden ist, hat sie gesagt, mache ich nicht, ich engagiere mich ehrenamtlich und hat sich für die Asylbewerber engagiert, hat sich für Leute, die neu ankommen in der Stadt, engagiert, hat geschaut, dass die halbwegs sich zurechtfinden. Und das ist natürlich auch eine Auseinandersetzung mit dem, hey, wir sind nicht nur einfach der Ort, wo es so viele Ausländer hat, ja, und wo es Ausländer gleich Problem, ja, sondern schaut mal genau her. Da gibt es durchaus Leute, die das anders machen. Ja.
Hast du auch Reaktionen bekommen, jetzt sagen wir mal, von einem Herrn Stadtpräsidenten oder so?
Also
hat er verstanden, um was es geht?
Oh, also der Thomas hat sicher das Ganze, also ich habe mich immer sehr gut mit ihm verstanden und er hat sich immer sehr gefreut, wenn er mich gesehen hat und hat gefunden, ja, das ist gut, wie wir das machen und das ist ja alles ganz nett. Es ist jetzt irgendwie, er hat dem Ganzen jetzt nicht mehr also wahnsinnig reiche öffentliche Aufmerksamkeit geschenkt, aber ich habe gemerkt, dass er immer Bescheid weiß, was ich geschrieben habe und was ich gemacht habe. Und er hat das Ganze aber, eigentlich ist es mehr im Stadtschreiber seine Sache gewesen. Und da hat er mit sehr, sehr viel sagen wir mal Herzblut auch betrieben. Und das war auch gut gewesen. Und also ich habe das Gefühl gehabt, er hat beim Thomas alles, was positiv über die Stadt passiert ist, ist für ihn, glaube ich, grundsätzlich schon mal gut. Ich glaube,
so kann man sagen. Das hat er natürlich erreicht. Ja. Also es ist die RS3 irgendwie gekommen, wo sie ausgeschrieben haben und eben irgendwo CNN. Und
nein, also alles. da ist er schnell mit dabei
gewesen. Auf dieser Ebene hat man wahrscheinlich relativ schnell gepackt.
Ja.
Das war wahrscheinlich auch die Strategie von Marc, oder?
Zum
so positiv verkaufen. Jetzt möchte ich noch ganz ein anderes Thema kommen. Du bist jetzt sogar auf Reykjavik gekommen im Zusammenhang als Schatzsuche von Rorschach. Also das heisst, vom Kleinen bist du jetzt sogar ganz weit rausgekommen. Was war jetzt da der Zusammenhang gewesen?
Also der Zusammenhang war da gewesen, dass ein Herr von der Schweizer Familie ein Feature gemacht hat über die Rorschacher Schatzsuche, und zwar unter der Rubrik Menschen. Er hat meine Sachen gelesen und hat das Gefühl gehabt, so wie sie schreibt, das ist spannend, der Fokus ist spannend auf die Menschen, eben die Sache mit den drei Ebenen ist spannend und wir sind in Kontakt geblieben. Und dann ist es darum gegangen, dass ich von meiner Herkunft her, ich bin Islandpferdereiterin und ich habe schon immer irgendwo eine Affinität für das Land gehabt. Und er hat dann irgendwie die Idee gehabt, gut, ich muss auf Reykjavik, ich möchte gerne ein Städteporträt machen über Reykjavik, ich möchte mal gerne wissen, wie die Schatzsucherin von Rorschach mit ihrer Art und Weise auf einen Ort zu schauen, die Stadt jetzt anschaut. Und das ist natürlich insofern eine Herausforderung. Rorschach habe ich gekannt. Reykjavik habe ich mit 16 das letzte Mal gesehen. Also ja, 17 Jahre, also wirklich vor gut ein bisschen mehr als 20 Jahren. Und dort dann auch mit dem Fokus von der kleinen islandpferdebegeisterten Reiterin, die sich eigentlich nicht gross für den Ort selber interessiert hat. Und so sind wir losgezogen und sind jetzt 3 Tage dort gewesen.
Und in 3 Tagen hast du geschafft, um die Essenz von Reykjavik irgendwo auf die Spur zu kommen? Da braucht es doch Zeit.
Da braucht es sicher Zeit. Ich glaube nicht, dass ich der Essenz von Reykjavik auf die Spur gekommen bin. Aber ich bin vielleicht einer Essenz von Reykjavik auf die Spur gekommen. Und weil ich glaube, Schatzsucher ist ein Prinzip, das sich auf jede Stadt anwendet. Dann ist das nicht... Das nicht in dem Sinn eine Sicht, plakative Sicht von Grossartigkeiten ist, sondern es ist eine Weltreise in die Nähe und es ist ein nach innen schauen und nach innen hören auch. Und ich bin natürlich von meiner Art von Wahrnehmung bin ich mal zuerst vom grossen Raum ausgegangen und dann zum kleinen Raum übergegangen. Also das war vielleicht so ein bisschen da, weil ich die Stadt ja wieder ein bisschen zum Eigen machen musste. Und ich musste eine Strategie entwickeln, das sehr schnell zu machen, weil ich ja nur 3 Tage Zeit hatte in dem Moment. Und dann ist mir aufgefallen, dass also Reykjavik ist, wie Island ist wirklich ein anderer Stern. Also das war so ein bisschen das Erste, ist gewesen, wir sind angekommen und es hat einfach einen Blizzard gehabt. Oder da 20 Grad gestartet, oben minus 10 Grad und Schneesturm und mit da irgendwie alle Lichter rausgefallen. Wir haben wirklich irgendwie mit Zittern sind wir da irgendwann von Keflavik, von der Halbinsel Reykjanes, auf Reykjavik selber reingekommen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, in Island, also in Reykjavik passiert alles über das Auto, das ist die grosse Boulevard. Und der ganze Stadtkörper wirkt wie eine Art Ansammlung von UFOs, die per excuse in dieser grossartigen Landschaft gelandet sind. Und auch die Menschen, die Isländer, die dort wohnen, die unterwerfen sich trotzig der Natur. Sie haben darum fahren darum grosse Autos, sehr viele. Also ich habe noch nie so viele wirklich Geländewege gesehen wie jetzt in Reykjavik. Ja, und zwar richtig Geländewege. Ja. Und man hat manchmal wirklich den Eindruck, dass sie sich nicht, weil die Natur manchmal einfach so garstig ist, also weil, wenn man jetzt in dieser Jahreszeit in Reykjavik unterwegs ist, kann es dann passieren, dass man wirklich so schräg durch die Stadt laufen, weil der Wind so stark ist, dass man wirklich nicht mehr gerade gehen kann. Und weil es aber so kalt ist, dass, oder halt eben so windig und kalt, dass man möglichst schnell von A nach B geht oder eben wenn möglich das Auto nutzt, um nicht sich diesen Widrigkeiten nicht aussetzt. Und sie unterwerfen sich so ein bisschen trotzig dem auch dem Wahnsinn von Licht, von Schattenspiel, von dieser Lavalandschaft, von diesen tiefblauen Fjorden. Und darum muss man sagen, nebst den futuristischen Gebäuden, die in dieser Immobilienblasenboom und Geldblasenboom entstanden ist, wirkt das alte Reykjavik halt immer noch wie eine Walfangstation, ja, wo so ein bisschen per excuse dort entstanden ist. Ja.
Aber per excuse dort entstanden, findet sich da Geschichte auch innerhalb von der Stadt, außerhalb, also die Landschaft, die Schilderung und so und die Witterungen, da habe ich jetzt sehr viel mitbekommen. Aber in der Stadt selber, per excuse, ist ja nicht so ein wohlwollendes Wort.
Ja, mal, ich finde es ist ein wahnsinnig heiteres per excuse. Ja. Weil also die Häuser wirken wirklich wie, als könnten sie den nächsten Windhauch wegpusten. Ja. Es gibt noch so ein paar ganz alte Häuser, die mit Grasdächern sind. Man hat wirklich auch so ein bisschen Boden reingebaut. Aber wenn man bedenkt, dass seit 1000 Jahren an dem Fleck Leute leben, ja, ist es wirklich noch spannend, dass das Ganze wirklich, aber trotzdem irgendwie nicht ganz, also es ist die Landschaft, die die Stadt formt und nicht wie bei uns, wo jetzt nach so vielen Jahren eigentlich wir ja eigentlich unsere Landschaft und auch, also auch St. Gallen, wer von uns in St. Gallen merkt schon, dass wir in einem antiklen Altal wohnen. Also das ist ein Hügel, der in sich zusammengebrochen ist. Das hat mir mein Vater, der ist Geograf, hat mir das mal erklärt. Oder da wissen wir heute, also da weiss kaum jemand mehr. Oder es ist auch völlig wurscht. Ja? Und in Island ist es völlig logisch, dass die mit ihrem heißen Wasser ihre Strassen heizen, damit sie im Winter nicht mehr empfaden. Das, es ist einfach Tag und Nacht, die Strasse von Keflavik nach Reykjavik ist beleuchtet, weil das ist schon die geothermische Anlage, die beleuchtet das einfach. Also die haben genug Strom dort oben, den Strom zum Versauen durch ihre Erdwärme. Ja. Und das andere ist, dass auch ihre Häuser überhaupt also, grottenschlecht isoliert sind. Und zwar einfach, sie haben einfach genug Energie, von was sollen jetzt ihre Häuser heizbar halt ein bisschen mehr.
Aber, ja. Hast du sonst noch einen Schatz mitgenommen von Reykjavik?
Aber das Schönste, was man in Reykjavik, glaube ich, entdecken ist, nebst den doch ein bisschen sehr schräghumorigen Menschen, die dort oben wohnen, das sind ihre Kaffeehäuser, Kaffeebarin. Und dort lernt man, glaube ich, etwas kennen, was die Isländer, glaube ich, ausmacht, wo man kann sagen, es ist der urbane Charakter, es ist der städtische Charakter. Sie sind sehr klein, sie sind alle extrem schick eingerichtet oder sehr, sehr eigen. Also wir sind ja einmal gesehen, die Kaffeesmedien, wo man selber Kaffee röstet, wo sie auch Wettbewerb machen übrigens. Es gibt einen isländischen Kaffeemacher, also Kaffeebrau-Wettbewerb.
Den gibt es auch bei uns.
Den gibt es auch bei euch, gell? Ja, ja. Eben.
Und, sind alle ein bisschen am Durchdrehen dann einmal.
Ja, ja, genau. Also es ist verrückt. Und dann haben die Isländer, also überall, wo du reinkommst, egal, sei es bei der Autotankstelle oder, also bei der Tankstelle oder beim Autoverleiher oder sonst irgendwo, du kommst überall einfach Kaffee. Wunder einen Kaffee. Ja. Das ist so, sagen wir mal, so das isländische Grundnahrungsmittel. Und sie, die Isländer leben in diesen Kaffeehäusern, weil das ist, glaube ich, so ihre einzige trotzige Reaktion gegen die Übermacht von dieser Natur, wo sie tagtäglich ausgesetzt sind. Und da gestaltet sie wie kleine Oasen. Also das sind wirklich so, wenn man wirklich will, die schönsten Oasen, glaube ich, sind der Reykjaviker Kaffeehäuser.
Wenn ich zum wieder zurück am Anfang gehe, um wieder zurück auf Rorschach zu gehen, nach dem kurzen Reisli auf Reykjavik. Wie bist du eigentlich als Schatzsucherin rausgekommen worden? Also jetzt ein Themawechsel, wie bist du Schatzsucherin geworden? Weil ich weiss, dass du vorne Schatz Stadtfüchsin warst.
Genau. Also man muss vielleicht den Kontext anschauen. Die Schatzsuche an sich ist ja im Kontext Stadt als Bühne entstanden. Das Buch «Szenische Eingriffe in einen Stadtkörper» von Marc Ricklin und Selina Ingold, wo in der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule für Soziale Arbeit, die noch in Rorschach stationiert ist, eigentlich eben entstanden ist. Das ist eine Auseinandersetzung mit der Stadt Rorschach auf eine sehr spezielle Art und Weise. Und zwar im Sinne von Aktionen, durch Aktionen im öffentlichen Raum, wo eben unter anderem auch die Schatzsuche dazugehört, hat man sich mit dem Standort Rorschach auseinandergesetzt, mit den Studierenden. Das war ein Projekt, das ich glaube, zwischen 2004 und 2009 stattgefunden hat. Oder 2008, glaube ich. Und das war dann eigentlich quasi die Dokumentation von dem. Und der Richi Lehner ist dann eben der Schatzsucher geworden und da hat es die Ausschreibung gegeben und man hat dann irgendwie gesagt, nein, man möchte
per Stelleninserat.
Per Stelleninserat. Und man hat dann, also das Grossartigste an dem Buch statt als Bühne, muss man eben so sehen. Also das ist so wirksam geworden, weil sie haben Stadt, wir sind wirklich Theater gespielt in der Stadt, und zwar Theater mit der Stadt. Ja. Und die Rorschach-Bevölkerung hat irgendwie mal beschlossen, sie spielen mit. Dann ist plötzlich ein Stadtblogger entstanden. Also das ist der Reis Lerch, der tagtäglich aus Rorschach berichtet. Und der hat aus dem aus einem Verein gegründet, Rorschach bewusster wahrnehmen. Dann ist der Buchstabenmixer auftaucht. Das war noch ein bisschen eine heikle Geschichte mit Ada Ada, wo plötzlich so Ecritur-Automatik entstanden hat. Und ich als Luther Langwili, beziehungsweise nicht Langwili, sondern auch einfach aus Interesse, weil ich bin Studentin in der Fachhochschule in einer Weiterbildung, habe von dem Projekt gehört und bin Richi Lehner nachgeschlichen und habe als Komponistin alle seine Schätze vertont. Also, und zwar aufgrund von einer synästhetischen Wahrnehmung, also ihre Farben, Formen und so, die höre ich als Klang und die habe ich notiert. Ganz einfach. Und irgendwann habe ich Marc die Geschichte erzählt, die ich Unterricht gehabt habe bei ihm. Und ich habe für mich eine Figur erschaffen, eben so wie Kulturfolgerin, wie Füchse, die in die Städte gehen, die bei den Menschen leben, aber von den Menschen nicht immer gesehen werden, aber auch das Nutzen, das die Menschen dort bringen, bin ich Kulturfolgerin vom Schatzsucher gesehen.
Hat er es gewusst?
Nein, jetzt lange nicht gewusst, jetzt ein halbes Jahr lang oder dreiviertel Jahr hat er es nicht gewusst.
Wie einen Schatten, einen Keim. Ja,
ich bin, also hätte ich nachher gefunden, dass es ihm wahnsinnig geschmeichelt, dass eine Frau ein dreiviertel Jahr lang nachgeschlichen sei.
Macht schon noch Spass, um so Berufsgattungen zu kreieren?
Ja, ich finde das super, ja.
Hast du noch andere?
Ja, ich bin reitende Botin, das ist auch ein Auftrag von Marc Ricklin. Also man kann mir anrufen und sagen, bitte reit zu dem und dem und verliest ihm eine Botschaft. Das mache ich. Also das SMS verlangsamt.
Gibt es auch Leute, die das aber ein bisschen... Eben, ich finde es grandios und toll, aber gibt es Leute, die das irgendwie ein bisschen lächerlich und ein bisschen komisch finden, weil sie das Gefühl haben, ihr habt ein bisschen zu viel Geld oder ein bisschen zu viel Zeit, dass ihr jetzt so Zeug macht?
Also gratis reite ich nicht, das reiten die Botin. Aha. Nein, nein.
Ist das teuer?
Da kommt darauf an, wer mich schickt. Und um was es geht.
Ist das Verhandlungssache?
Das ist eine Verhandlungssache, ja.
Aber eben, hast du schon mal das Gefühl, dass irgendwie euch geht es zu gut oder euch ist es, glaube ich, langweilig oder also auch so kritische
Also direkt an mich Inputs. Selber herangetragen ist es noch nie geworden. Nein, eigentlich freuen sich immer alle. Also ich höre manchmal so ein bisschen die Aussage, so, das wäre jetzt auch noch schön. Oder wenn der Richi und ich eben jetzt in unserer Schreibstube von außen sitzen und zum Teil halt einfach fürchterlich lachen, weil uns wieder irgendeine lustige Geschichte begegnet ist oder mir wieder irgendeine Wir kreieren im Moment lauter Weg durch Rorschach, ja, mit Themenweg. Und dann haben wir halt hin und wieder können wir ein bisschen auf schräge Ideen und dann giggelt es halt durch die Stadt. Ja.
Gut, wenn man vielleicht einmal, wenn ich jetzt zum Beispiel mal erzählt habe, dort wo ich irgendwie halbe Jahr auf Spanien raus bin und dann nachher Leute einmal kritisch vielleicht reagiert haben, ist es manchmal auch gewesen, weil sie es selber vielleicht auch gerne hätten wollen, aber dann eben eigentlich insgeheim lässig gefunden haben. Das kann vielleicht auch noch sein. Aber grundsätzlich denke ich, egal mit welchen Leuten sie darüber reden, ich höre extrem viel Positives vom Projekt. Und
ja, ja, also auf jeden Fall. Gesagt.
Ich habe zum Schluss jetzt noch den Abend unter dem Thema gestellt, Schatz finden, nicht Schatz suchen.
Ja.
Und das finde ich für mich irgendwie noch wichtig, weil das klingt für mich viel bejahender als Schatz suchen. Finde ich Schatz finden irgendwie positiver ausgedrückt, ich weiß nicht.
Hat schon der Picasso gesagt, ich suche nicht, ich finde.
Genau, weil von Luther Schatz suchen, findet man es dann vielleicht irgendwann einmal nicht mehr?
Ja, weil ich glaube, wenn man es zu sehr sucht, dann verkrampft sich manchmal das Auge oder so. Oder der Tastsinn. Also, oder, ja, wie soll ich nicht, oder er verschließt sich etwas, wo könnte da sein, weil man einfach, klingt jetzt sehr buddhistisch, mal ein bisschen leer ist. Ja. Ich glaube, jemand, der findet, der lässt die Sachen auf sich zukommen. Oder, weil, und das war für mich eine sehr, sehr wichtige Übung gewesen, in dem Schatzsuchen. Ja, weil ich bin jemand, der sehr gerne macht. Und sehr gerne tut und sehr gerne unterwegs ist und sehr gerne eben, mit der Zeit ein bisschen das KI überkommt, weil man einfach, weil es zu viel einem interessiert und zu viel irgendwie die Verbindungen da oben manchmal ein bisschen,
Und dann raucht es ein bisschen.
Ja, ich sage auch, manchmal ist es so ein bisschen, der Gleiswärter in meinem Hirn hat manchmal ein bisschen Stress. Ja. Und dann ist für mich das... eigentlich so ein bisschen die Zähmung durch an sich herankommen lassen. Und das ist eben, das hat mit dem Finden zu tun. Ja, es war eine wichtige Zähmung. Ja.
Ein weiterer Tipp noch. Jetzt möchte ich trotzdem noch, nicht ganz uneigennützig, wir haben jetzt sehr viele Rorschacher Schätze gehört. Mhm. Hättest du noch irgendwie, wir sind jetzt in St. Gallen, wenn du mir St. Gallen deine schönsten Schätze darfst irgendwie präsentieren, also nicht die Zahl, ist es nachher, dann sitzen wir noch mal eine Stunde da, aber so zwei, drei, auf was dürften wir stolz sein, wo wir vielleicht manchmal gerne nicht so sehen da in dieser Stadt?
Also vielleicht etwas, wo man in Rorschach gemacht hat, wo sehr eine lustige Aktion war, schön Stadt als Bühne, und ich glaube, was mir an St. Gallen immer sehr wichtig war, ist die Nähe zum Wasser. Obwohl man das in St. Gallen, wie in Rorschach hat man immer den See, wo so omnipräsent ist. Aber ich glaube, sowohl in St. Gallen, wo ja ein Wasserfall mitten in der Stadt hat und das Wasser durch die Stadt fließt, leider nur noch unterirdisch meistens, ja. Wenn man sich dessen mal wieder gewahr ist, dass wir das der Ort am Wasser gebaut ist und auf Wasser begründet worden ist. Oder, und auch durch jemanden, der über das Wasser gekommen ist, ja, wenn man jetzt die Geschichte vom Gallus nimmt. Ja, denke ich, das Fließende, also auch die Bewegung, ist sicher eine der schönsten Schätze, wo die Stadt St. Gallen kann vorweisen kann. Weil ich glaube, Menschen sind da in Bewegung, und wenn man sich bewusst ist, dass unter einem im Bad der Steinacht eben auch ist, dann ist das doch ein schönes Bild für eine Stadt, die sich immer wieder traut, auch zu wandeln. Und zum Beispiel auch wie so Sachen, dass sich Leute trauen, vor zwei Jahren hier ein Café zu eröffnen, mit einer Idee und einer ganz grossen Sehnsucht. Und ich glaube, St. Gallen, die noch Sehnsucht haben, etwas auf die Beine zu stellen, das Potenzial von da. Und das, ich treffe es immer wieder, ich treffe es auch da oben.
Also du hast jetzt mir und hoffentlich auch uns ganz viel Lust gemacht, um wieder mal einen Steinach-Wasserfall anzustehen und dem ein bisschen zulassen, was er uns, in uns rein alles bewegt. Und wenn man jetzt zum Schluss auch noch Wunder nimmt, du bist jetzt nicht mehr im Amt, du bist ja jetzt nicht mehr Schatzsucherin, offiziell von Rorschach, aber wirst du es in deinem Privatleben, wirst du es hoffentlich immer noch bleiben?
Also die Rorschacher Schatzsuche, und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr schön und sehr spannend finde, ist wie jetzt erwachsen worden. Man hat ja Mama und Papa, die Stadt Rorschach und der Marc als Mama, sage ich immer, und der Marc Ricklin als Papa. Die haben das Kind auf die Beine gestellt, also sind ja Zwillinge eigentlich, ja. Und die beiden Rorschacher Schatzsucher, das Bübli und das Mädchen. Und die sind jetzt am selbstständig werden. Und da der Papa sagt, lauf, das ist gut. Und Mama muss zwischen Türen noch ein bisschen schauen, aber geht keine nicht um dort an Bord. Ja. Und wenn man nicht in See gehabt ist. Und bitte mach keinen Blödsinn, gell? Das ist noch ein bisschen die Geschichte.
Lass sie noch nicht so gern los, Mama.
Es ist für die Stadt Rorschach sehr wichtig, dass es ein Unterschied ist zwischen den beamteten Schatzsuchern, also Schatzsuchern als städtischen Angestellten. Und
eben, weil das sind wir nicht mehr.
Das sind wir nicht mehr. Wir sind jetzt ein unabhängiges Forschungslabor für die Region Rorschach. Und wir nennen uns Schatzsucher und Stadtfüchsin. Ich habe gefunden, wenn ich zwei Rollen habe, Schatzsucherin bin ich sowieso. Und der Richi war nur Schatzsucher. Und ich habe die Idee von der Stadtfüchsin mit ihrer besonderen Wahrnehmungsbegabung habe ich gerne im Projekt drin haben. Und so sind wir jetzt im alten Ex-Libris-Gebäude, wo eben jetzt bald mal abgerupft wird, haben wir als Zwischennutzung eine Schreibstube eingerichtet. Das ist wirklich zumindest im Ort selber. Und wir unter den Augen der Öffentlichkeit kreieren wir eine Schatzkarte von der Stadt Rorschach, also von der Region Rorschach. Die wird interaktiv sein, die kann man auch mit alten Messgeräten, aber auch mit ganz modernen Foxtrail-Apps nachher besuchen. Okay. Und dazu gibt es ein Buch mit den Geschichten.
Aber das ist jetzt alles noch
das nicht spruchreif? Das ist noch nicht spruchreif. Wir sind das jetzt am Entwickeln. Und eben in dieser Entwicklungsphase, und das beruht auf den Geschichten, die ich geschrieben habe, die Richi geschrieben hat, auf die Erfahrungen, die wir gemacht haben. An diesem Entwicklungsprozess sind wir jetzt. Da kann man kann bei uns, wenn man Licht sieht, wir sind da, man kann reinkommen, man kann uns zuschauen, man kann uns zuhören. Wenn wir nicht gestört werden, dann schliessen wir die Türen ab.
Wir werden sicher wieder davon erzählen, wenn es mehr zu erzählen gibt da dazu. Ich denke, das ist jetzt ein schöner Moment, um den offiziellen Teil abschliessen. Vielleicht gibt es nachher noch im Gespräch also, irgendwie.
Ich habe dir noch etwas mitgebracht.
Ich komme noch ein Geschenk über. Aha.
Genau.
Vielleicht für die, die es jetzt nicht sehen, es ist, ich sage es jetzt wahrscheinlich total falsch, aber darum sage ich es zuerst bewusst ich. Es ist, glaube ich, irgendwie ein Gumpfiglas oder so,
ein Vorratsglas,
mhm. Ein grünes.
Ja, also ein ganz schweres Steingut, ist ein Glas, Vorratsglas, da steht drauf Bülach, Universal.
Dann hast du die ganze Zeit gedacht, warum jetzt da? Warum?
Und da ich ja immaterielle Schätze gesucht habe, etwas, wo ich gefunden, ich bringe dir etwas mit aus Island, das war mir ganz wichtig. Vielleicht ist ja mein Fokus aus auf die Kaffeehäuser ein bisschen darauf entstanden, dass ich wusste, dass ich bei dir in dem Kaffeehaus Talk bin und ich das Lokal da so sehr liebe. Und etwas, was in Reykjavik sehr besonders war, und das war für mich etwas sehr, sehr Erholsames gewesen, als Mensch, der sehr über die Töne lebt, ist in Island, ich kann sehr, sehr still sein. Und ich habe da ein bisschen isländische Stille mitgebracht, ist da rein.
Rauscht aber ganz leicht.
Ja, kann sein, dass das einfach die isländische Stille ist, weil es geht immer der Wind. Und ich habe eben darum ein starkes Glas gebraucht, weil die isländische Stille ist ein bisschen eine unberechenbare Stille manchmal. Und darum habe ich sie da das Bülacher Glas reingetan und ich hoffe, sie bleibt da bei dir.
Danke vielmals, ich werde ganz gut schauen. Das war ein kleiner Schatz, auch wieder. Danke vielmals fürs Kommen, schönen Abend.